und herzlich willkommen zu Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. The season's in the books, wie es so schön heißt. Und was davon bleibt und was daraus wird, das wollen wir hier heute in dieser Folge besprechen. Ich bin Merle Schark und bei mir ist wie immer mein Kollege Tamu Schwarz. Moin, moin, Tamu.
Moin.
Hast du eigentlich ein Saisonabschlussritual, mit dem du immer persönlich deine Saison beendest?
Es ist vielleicht jetzt nicht so ein einzelnes Ritual, aber es ist schon so, dass ich einmal am Ende meine Arbeitstasche, also wo auch der Laptop und Kabel und alles drin ist, drin sind, auspacke. Da haben sich dann ja die Akkreditierungsausweise angesammelt und die Sonderhefte, die diversen Sonderhefte, die man am Anfang der Saison hat, um mal nachzuschlagen. Und dann wird irgendwie einmal die Saison 23/24 ausgemistet.
Wie viele Schlüsselbänder hast du dieses Mal gesammelt?
Oh, nicht so viele wie sonst, weil ich bei vielen Gelegenheiten mittlerweile immer sage, ich hab schon, ich brauche nicht.
Und immer wenn ich das dann einmal gesagt habe, habe ich doch zwischendurch mal leer geräumt und habe dann doch keins und muss dann meine Akkreditierung da anfordern.
Ja, und dann ist es schon so, jetzt nach dem Final Four in Köln, dann packt man seinen Reisetrolley aus und denkt, okay, die nächste Auswärtsreise, die wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Und das sind so Rituale, aber es ist nicht so, dass ich mich nach jedem letzten Spieltag einmal ans Lagerfeuer setze und irgendwie ein Glas Whisky trinke oder sowas.
Dafür ist auch noch zu viel los.
Hast du was?
Ja, ich habe tatsächlich auch meinen Koffer in den Keller gebracht. Der liegt sonst immer in einer Ecke rum, der kleine Reisetrolley, und ist dann auch immer Grundstein für so eine klassische Schmeißecke. Und jetzt in den Monaten, wo Saison dann keine Auswärtsreisen stattfinden, kann der dann nochmal aus dem Blickfeld verschwinden. Das ist aber auch bisher das Einzige, was ich gemacht habe. Und davon abgesehen, sehe ich dich nach Saisonende immer in Zahlen vertieft, vor allem, was die Saisonstatistiken angeht. Das überlasse ich aus gutem Grund dir. Mhm. Wenn wir darüber gleich sprechen, können wir doch eigentlich direkt einsteigen mit unserem
Zebra-Saisoncheck.
Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Also wenn du mich nach den Zahlen fragst, damit meinst du ja, dass ich mich immer mit der großen Saisonabschlussstatistik beschäftige, mit allen Spielern, mit Toren und roten Karten, Zeitstrafen, Paraden und so weiter. Dann muss man sagen, dass es oft und auch dieses Mal einen sogenannten Dauerbrenner gibt. Das ist nämlich jemand wie Patrick Wienzek, der wirklich jedes einzelne Spiel gemacht hat. Und wir ziehen auch, anders als offizielle Statistiken, ziehen wir ja auch die Spiele, wo ein Spieler nicht eingesetzt wurde, ab. Also der war in jedem Spiel auf dem Feld, hat sich richtig reingehauen. Sehr, sehr auffällig ist Erik Johansson, der nah dran ist an Niklas Ekberg, was die meisten Tore angeht, wobei der ja auch die 7 Meter wirft.
Also Niklas Ekberg.
Johansson hat mit Abstand die meisten Feldtore und hat wirklich schon auch eine große Rolle eingenommen. Bei den Torhütern fällt dann doch auf, dass es da eine große Schere gibt zwischen Thomas Mirkwar, erstmal was die Start-7-Einsätze angeht, wo er sehr viel mehr hat. Dann aber auch was die durchschnittlichen Paraden angeht, auch wenn das in der Endphase der Saison so wirkte, als ob beide ein bisschen das Pech an den Händen hatten, so über den Saisonverlauf hinweg, hatte er dann doch die signifikanteren Werte. Aber statistisch muss man vielleicht die Saison auch gar nicht in erster Linie betrachten.
Nee, ich glaube auch. Es gibt noch so ein paar Kennzahlen, die reichen wir der Vollständigkeit mal nach. Also es ist Platz 4 in der Liga geworden mit 21 Minuspunkten. Da muss man tatsächlich auch 21 Jahre zurückschauen, bis man mehr findet. Mhm. Um das mal einzuordnen, Elias Ellefsen, der Schipper-Goethe, war da noch nicht mal geboren.
Stimmt, ja.
Dann gab es ein Pokalaus in der dritten Runde und Platz 3 in der Champions League jetzt zum Schluss.
Mhm.
Das sind so die harten Fakten, die bleiben. Und unterm Strich würde ich sagen, auch einfach eine sagenhafte Inkonstanz, die diese Saison geprägt hat. Das ist, was sich ja auch zuletzt im Champions League Final Four dann noch einmal, also im Viertelfinale ja auch schon und dann eben im Final Four in zwei völlig unterschiedlichen Spielen ausdrückte.
Ja, insofern war das Final Four in Köln eigentlich wirklich ein Abziehbild der Saison. Wir haben ja in den vergangenen Jahren immer mal nicht vom Black Friday, aber vom schwarzen Oktober oder schwarzen November gesprochen. Wenn wenn der THW dann so ein signifikantes Tief hatte. Und in dieser Saison kann man das wirklich nicht auf einen Punkt oder auf eine Phase festlegen. Es gab immer Auf und Ab, und dieses Auf und Ab, nur in umgekehrter Reihenfolge, gab es eben auch beim Final Four, nämlich erstmal das Ab mit der deftigen Niederlage gegen Barcelona und dann eine Reaktion, ein Aufbäumen, eine Willensleistung gegen Magdeburg. Insofern, das ist wirklich eine Saison wie eine Achterbahnfahrt, immer wieder hoch und immer wieder runter.
Mir gingen auch echt früh die Sprachbilder aus, also Achterbahn, Berg- und Talfahrt, Wundertüte, was wir alles hatten. Am Ende muss man vielleicht wirklich sagen, es ist so eine Art Zebra-Roulette gewesen. Entweder landest du auf einem schwarzen Tag oder auf einem strahlend weißen.
Das erste Tief, was sie hatten, das erste längere Tief, das war ja zuerst die Heimniederlage gegen Melsung, dann die Niederlage in Magdeburg, das war noch im September. Dann kam im Oktober das Pokal aus gegen Wetzlar, Niederlage in Leipzig. Da konnte man noch von diesem schwarzen Herbst irgendwie sprechen, aber dann...
Es fehlte dann halt die Entwicklung, die es in der zweiten Saisonhälfte dann häufig doch in Richtung Konstanz gab. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, zweimal gegen Paris zu gewinnen in der Champions League, die sah ja lange besser aus. Und also dieses Wunder gegen Montpellier am Ende da einen 9-Tore-Rückstand aufzuholen, ist ja auch... nach wie vor der Absolut. Wahnsinn, also einer von den Momenten, wo ich wirklich gedacht habe, okay, ich dachte, ich hätte schon eigentlich einiges erlebt.
Aber auch da war ja ein Auf und Ab, also sie gewinnen im Oktober dann mit 6 Toren in Paris, also auch wirklich beeindruckend, sowohl in der Art und Weise als auch im Ergebnis. Danach kommt eine Niederlage in Hannover, dann kommt eine beeindruckende Serie bis Jahresende, wo alles gewonnen wurde. Dann kommt die Europameisterschaftspause und danach geht es dann wieder gleich weiter mit einer Niederlage gegen Magdeburg, dann kam die Niederlage gegen Flensburg. Also wenn man da so ein Schema oder vielleicht auch einen roten Faden rausfiltrieren möchte, dann kann man sagen, dass insbesondere in den Spielen, wo es so wirklich drauf ankam, war der THW dann nicht zur Stelle.
Ja, ich hatte manchmal dann den Eindruck, also wenn es dann so um Druck geht, ne, weil damit lässt sich auch so ein bisschen die gute Champions League-Gruppenphase, wo man ja dann auf Platz 1 gelandet ist und eben das direkte Viertelfinalticket gelöst hat, erklären. Das waren ja dann alles Spiele, wo man wusste, man kann vielleicht auch, wenn man jetzt gerade verliert, hat man in dieser Gruppenphase immer noch viel Zeit, um es irgendwie gut zu machen. Die Gegner spielen auch noch gegeneinander und dann kam das Viertelfinale und das Hinspiel und du willst eine gute Ausgangsposition dir erarbeiten und dann klappt es überhaupt nicht, genau wie das Halbfinale jetzt in Köln gegen Barcelona, wo du mit nur 18 Tore wirfst. Das weniger hat keine Mannschaft bei diesem Final Four jemals geworfen in einem Spiel. Und dann geht es danach immer um die Ehre. Und witzigerweise hatte ich manchmal das Gefühl, offensichtlich spielt die Mannschaft erfolgreicher um die Ehre, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht, als wenn sie um Titel spielt, also in den entscheidenden Partien.
Das trifft zu auf dieses Montpellier-Doppel, das trifft zu aufs Final Four, aber im Saisonverlauf ging es auch manchmal erst um die Ehre und danach weiter bergab. Also da gab es auch schon Niederlagenfolgen, wo es nicht nach jeder Niederlage immer gleich wieder ein Aufbäumen und eine Trotzreaktion gab.
Es hat sich so ein bisschen abgenutzt, aber ich glaube, da war irgendwann, war denen auch klar, in the long run sind wir hier jetzt nicht diejenigen, die am Ende ganz oben stehen. Dann ist irgendwann die Champions League Quali weg und also ja.
Und bei Montpellier ging es, glaube ich, auch so ein bisschen darum, dass jetzt so lange immer wieder darauf abgehoben wurde, dass für den Einzug ins Final Four wichtig ist, Erster oder Zweiter in der Gruppe zu werden. Dann hast du die bessere Ausgangsposition, überspringst das Achtelfinale bzw. Playoffs, heißt es, hast im Viertelfinale im Rückspiel Heimrecht und dann auf einmal kommt so ein Dämpfer in Montpellier und ich glaube, da spielt er auch mit eine Rolle. Das war doch alles so gut vorbereitet, das wollen wir uns jetzt nicht nehmen lassen. Ja. Und dann funktioniert so ein Wunder vielleicht auch mal einmal, aber nicht zweimal, wie wir gesehen haben.
Ja, und in Köln sagte ja dann Rune Dahmke auch nach dem Halbfinale, wir wollten eine schwierige Saison an einem Wochenende retten. Und das sagt dann ja auch einiges über den Druck, der da dann wieder hintersteht. Mhm. Und das war zwar häufig eine Qualität, die den THW Kiel auch ausgezeichnet hat, eben diesem Druck auch zu trotzen. Aber man muss konstatieren, nach dieser Saison, diese Mannschaft in der Kombination ist da auf jeden Fall noch nicht angekommen. Ja, Knackpunkte, ich finde, wir haben sie jetzt mit der Statistik schon so ein bisschen angerissen. Ne? Also die Torhüterposition, gerade in der Rückrunde, muss man schon fast als offene Flanke bezeichnen. Ja. Es gab wirklich wenige Spiele, wo Samir Bellasen oder Thomas Mirkwa den Rückhalt geboten haben, den so eine Mannschaft, wenn sie Spitzenansprüche hat, bieten, braucht. Aber auch sonst war es ja eigentlich das, die gleiche Erzählung, die schon witzigerweise nach dem Flensburg-Spiel, was ja sehr, sehr früh in der Saison war, als sie in Flensburg eigentlich eine sehr gute Ausgangsposition hatten und das Spiel dann quasi zweimal verloren haben, nachdem sie sich erstmal wieder zurückgekämpft hatten. Das war so ein richtiger erster Dämpfer. Und da war dann das erste Mal von fehlender Konstanz die Rede. Und da hat man aber auch schon gemerkt, dass eben auch die Spieler, die sonst eigentlich Leistungsträger sind, dann eben kollektiv nicht funktioniert haben. Und das hat sich in Teilen, in schwierigen Phasen der Saison einfach wirklich durchgezogen. Also es gab diese Aufbäumspiele immer mal, wo dann so diese alten Recken, Duvniak, Winzek, also auch Dahmke als Emotional Leader manchmal, Hendrik Pekeler punktuell, auch nicht immer, dann eben über diesen Abwehrkampf dann nochmal was auch an Energie zurückgebracht haben. Aber das fand ich tatsächlich auch neu in dieser Saison, gerade in der Rückrunde, dass dieses Thema Einstellung auch aus der Mannschaft häufiger kam. Also, dass man häufig von Philipp Hiecher gehört hat, wir waren nicht bereit, dass die Mannschaft sich selbst dafür gegeißelt hat, dass sie sich quasi aufgegeben hat. Pekeler hat mal gesagt, abschlachten lassen haben wir uns. Ich glaube, das war in Bezug auf Gummersbach vor allem.
Das Beispiel wollte ich gerade sagen, ist ja das Spiel beim VfL Gummersbach, das mit 40-28 ausging und Philipp Hiecher, der Cheftrainer, hinterher auch gesagt hat, er habe sich gedemütigt gefühlt. Also das sind ja dann auch Begrifflichkeiten und Gefühle, die sonst in dieser drastischen Form beim THW eigentlich gar keine Rolle spielen.
Ich finde es immer noch einen Unterschied, ob das ein Spiel ist, wo es gegen den Gegner, der auf einem richtigen Höhenflug auch ist und sich neue Etagen der Liga erschließt und um eine Europapokal-Quali spielt, geht und für dich selber wirklich eigentlich auch nur noch mit Blick auf das Final Four und in der Liga um gar keine platzierungsrelevanten Punkte mehr. Aber trotzdem ist das natürlich nicht das Selbstverständnis, das der THW ausstrahlen möchte. Und das ist tatsächlich so in der Form auch wirklich lange nicht passiert. Ich kann mich da nicht dran erinnern.
Du sprichst das Thema Einstellung an. Ich finde auch, was sehr bezeichnend war in vielen Spielen, und das hängt vielleicht miteinander zusammen, ist, dass ich das Gefühl hatte, auch in dem Spiel gegen Barcelona, dass sehr viele Automatismen nicht mehr gegriffen haben. Mhm. Wenn man nochmal sich erinnert an das Halbfinale gegen Barcelona, wie viele Bälle da irgendwo gegen die Bande oder ins Nichts flogen und wie die Abläufe, das Timing nicht stimmten, das kommt dann wahrscheinlich auch aus einer Angst heraus oder aus einer Verunsicherung und ja, aber
es gibt nicht so ein richtiges Fallback-Szenario, was richtig sicher wirkt. Mhm. Und ich finde, im Nachhinein muss man eben konstatieren, also man kann natürlich das Spielsystem sich angucken, aber und das hat ganz offensichtlich bis zum Schluss nicht wirklich eine Form gefunden, die immer erfolgsversprechend ist. Aber im Nachhinein muss man eben auch sagen, viele Zweifel in Sachen Kaderplanung, die sich vor der Saison, die schon so rumwaberten, haben sich im Nachhinein dann doch als begründet erwiesen. Auch wenn da einige, wie ich finde, Worst-Case-Szenarien auch eingetreten sind, mit denen man nicht zwingend hätte rechnen müssen. Also ich fand zum Beispiel auf der Torhüterposition, fand ich die Idee mit Gérard charmant. Habe ich auch gerade in Köln dran gedacht, hätte man einen Vincent Gérard nochmal gehabt für so ein Halbfinale gegen Barcelona. Das hätte schon ein Faktor sein können. Und dass der sich dann natürlich im ersten Trainingsspiel, da hebt er einmal sein Bein und verletzt sich, und ist dann so lange raus, das ist natürlich ein Riesenpech, dann hast du da eine Baustelle. Das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt, dass man dann, als er wieder gesund ist, in der Winterpause sich entscheidet, für die Dynamik nur mit zwei Torhütern weiterzumachen und eben nicht mit ihm, dafür mit einem Samir Bellasen.
Und Vincent Gérard steht jetzt zumindest erstmal als einer von drei Torhütern im Olympiakader der Franzosen. Ja. Also
wie gesagt, rückblickend total bescheuert, dass es so gekommen ist. In dem Moment war aber Samir Bellasen auch noch in seiner Anfangseuphorie und als wichtiger, auch emotionaler Faktor in diese Mannschaft gekommen. Und das meine ich eben mit so einigen Dingen. Gut, dass ein Steffen Weinhold vielleicht nicht mehr so viel tragen kann, wie er vorher konnte, aufgrund von Verletzungsgeschichte. Man hat da irgendwie viel, das hätte man ahnen können, denke ich. Da weiß man aber auch nicht, wie die Möglichkeiten jetzt waren auf dem Transfermarkt. Eduardo Gobindo war ja da. Fand ich auch eine gute Idee in dem Moment, in dem er kam, wurde dann aber, finde ich, sehr selten und nur sehr punktuell eingesetzt, dann hat man natürlich auch wenig Chance, richtig reinzufinden, zu entlasten.
Ich würde gerne noch einmal die Zahlen der Torhüter nachreichen, weil wir da eben drüber gesprochen hatten. Also Thomas Mörkwa hatte am Ende durchschnittlich über alle Wettbewerbe hinweg 7,4 Paraden pro Spiel und Samir Belhassen 5,5. Das ist ja erstmal nur ein Durchschnittswert, aber der lag natürlich bei Keepern wie Niklas Landin in der Vergangenheit sehr viel höher. Ein Torhüter, bei dem man öfters auch mal gesagt hat, der hat uns Spiele gewonnen, der hat am Ende auch mal Spiele gehabt, wo er 17, 18, 19 Paraden hatte. Und man sieht ja auch, wie die beiden Torhüter abgerauscht sind irgendwann im Ranking der Bundesliga. Also
am Ende sind sie jetzt auf Platz 9 gelandet mit 26,8%.
Okay, das ist ja noch einigermaßen versöhnlich, aber...
Aber vergleichsweise beim SCM, die sind halt spitze.
Ja.
Mit 31,4% oder in Flensburg 31,1%. Also geht es halt über die 30, ne? Das ist halt schon ein Unterschied. Und in der Champions League hatten die Kieler 28,7%. Da ist auch Barcelona mit 32,8% deutlich weiter vorne.
Und
das
drei
sind die Spitzenteams,
ja,
mit denen die sich messen wollen.
Die drei vorne war ja bei Niklas Landin eigentlich immer fest gebucht, sozusagen. Und du hast es ja im Barcelona-Spiel auch nochmal gesehen, dass das Torhüter-Duell hat der THW mit 4-20 verloren. Also das sagt dann eben auch alles, wenn 16 Paraden Unterschied da am Ende auf dem Spielberichtsbogen stehen.
Und dann 16 Paraden im Spiel um Platz 3.
Ja.
Speaking of Schwankungen.
Das stimmt.
Ja, und ich finde tatsächlich, dieses Leistungsträger-Thema ist eins, das sich Nikola Bilic hat sich weiter entwickelt, finde ich schon. Der hat auch gute Spiele gehabt, aber letztendlich ist der eigentlich für die Rolle, die ihm auch in der Altersstruktur zugedacht ist, immer noch zu schwankend.
Ich musste einmal ganz viel an die Europameisterschaft denken, weil wo er so fantastische Spiele im linken Rückraum gemacht hat und nur im linken Rückraum, weil er mit Hutecek dort auch eben einen Mittelmann hat, mit dem er perfekt harmoniert. Und mein Gefühl ist, da gehört er auch einfach hin.
Ja, also die Spielsteuerung ist halt so ein Knackpunkt beim THW Kiel. Ne? Also auch,
genau.
Also positiv finde ich auch Erik Johansson, der hatte zwar auch wirklich Phasen, jetzt wie wir im Nachhinein wissen, hat er auch seit Saisonbeginn schon Schmerzen in seinem Knie dann gehabt, aber der hatte seine Tiefen, aber sich daraus dann so zu entwickeln, wie er es zum Ende der Saison dann gemacht hat, das ist auch beachtlich und ich finde, da merkt man wirklich, da hat man ja so einen potenziellen Superstar dann der nächsten Jahre und eine richtige Bank in Aussicht. Aber das ist halt der linke Rückraum so und die Spielsteuerung. Ich finde auch da musste man ja davon ausgehen, Elias Ellison, Schipper Goethe kommt rein und bringt ein komplett neues Element rein. Wie es das im Kieler Spiel auch wenig bis gar nicht gegeben hat bisher, aber dass so jemand ja mit 20 Jahren kommt und da in der ersten Bundesliga-Saison eine verlässliche Bank auf der Position, auf einer Schlüsselposition im Rückraum ist, damit konnte man auch nicht rechnen. Und genauso ist es auch gekommen. Ich finde, ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass es gerade bei ihm irgendwie eine unheilvolle Diskrepanz zwischen seinen Stärken und dem System gibt, das der THW aktuell spielt. Also ich glaube, da muss man sich irgendwie auf jeden Fall aufeinander zuentwickeln. Das hat in Phasen schon ganz gut geklappt, aber es ist natürlich auch eine undankbare Situation, wenn eine Mannschaft so früh unter Leistung oder unter Druck steht, dann schon Punkte verloren zu haben. Kannst du natürlich einem jungen Spieler auch weniger Verantwortung geben, als man vielleicht gewollt hätte. Und das meine ich damit, dass dann halt vieles auch wirklich in eine blöde Dynamik in dieser Saison reinlief. Ne? Also
gleichzeitig hast du ja mit Domagoj Duvnjak einen sehr, sehr erfahrenen Spielmacher, der aber ganz wenig Anteile überhaupt noch auf der Position bekommen hat.
Ich habe die Vermutung, dass das was mit Haushalten mit Kräften und der Tatsache, dass er auch in der Abwehr extrem wichtig ist.
Genau, und das ist dann eben ein Dilemma, aus dem man schwer wieder rauskommt.
Genau.
Darum kommen wir ja später noch zum Ausblick und ja zu Zukunftsplänen sozusagen. Aber ich habe das Gefühl, dass das auf jeden Fall die Position ist, Rückraum Mitte, wo vielleicht ein punktueller Impuls helfen könnte,
ja.
In vielerlei Hinsicht.
Nun weiß man natürlich nicht, aber wie gesagt, da kommen wir noch zu, wie das in der zweiten Saison von dem Schipper Goethe aussieht. Aber Stand jetzt sind da Zweifel angebracht. Und ja, letztendlich hat die Saison auch gezeigt, dass eben diese alten Recken mit allem Respekt, die dann eben auch so emotional den Turnaround nochmal schaffen, das geht halt nicht in jedem Spiel. Und die können nicht permanent auf dem Feld stehen. Und dementsprechend ist diese Saison auf jeden Fall so gelaufen, wie der THW Kiel es nicht wollen konnte.
Ja, und zu den alten Recken kann man ja auch sagen, dass jeder Einzelne, über den wir sprechen, da gibt es gute Argumente dafür, dass der noch da ist und für seine Qualitäten und für Spiele, in denen er super performt hat. Aber in der Summe ist es am Ende dann doch eine relativ alte Mannschaft, beziehungsweise eine Mannschaft mit sehr, sehr erfahrenen Spielern auf bestimmten Positionen. Und in der Summe ist da irgendwas ins Ungleichgewicht geraten. Das hat man ja in dieser Saison gemerkt. Da wird sich jetzt ja aber auch was tun, alleine dadurch, dass ja im Zuge des Umbruchs jetzt zum Beispiel die Verträge mit Steffen Weinhold und Niklas Ekberg nicht weiterlaufen und da junges Blut in Anführungszeichen reinkommt. Aber die Frage ist, ob das ausreicht. Ja. Das ist eine Frage, die auch der THW-Geschäftsführer Viktor Szilágyi offen stellt. Reichen die Neuzugänge, wie sie jetzt sind? Reicht die Energie? Müssen wir noch mehr machen?
Aber bevor wir dazu kommen, lass uns doch noch einmal gucken, ob wir, oder wir tun es einfach, ja, wir küren trotzdem natürlich ein Zebra der Saison.
Wie immer, runterzählen?
Ja.
Okay. 3, 2, 1, Erik Johansson.
Hatten wir das nicht letzte Folge genau andersrum? Also nicht fürs Zebra der Saison, sondern fürs Zebra des Monats, ja.
Ja, genau, stimmt. Ich fange mal an.
Mach mal.
Ich habe es ja eben schon angedeutet und habe mich da ein bisschen zurückhalten müssen, weil ich ja wusste, dass Erik noch kommt. Also, der Junge wird Ende dieses Monats 24 Jahre alt, ist in seinem zweiten Jahr beim THW Kiel und hat einmal, was seine Aura angeht, was seine Spielweise angeht, aber auch was die Verantwortung und am Ende ja auch den Erfolg in seiner Spielweise angeht, hat der eine Anmutung, als sei er schon 10 Jahre da. Ich finde, der hat eine unglaubliche Ausstrahlung, bringt sehr viel Power, sehr viel Souveränität ins Spiel, hat bis auf eine Partie gegen Lemgo auch fast alle Spiele gemacht, 52 der 53 möglichen Pflichtspiele, ist mit 232 Toren nur ganz knapp hinter Niklas Ekberg, wie ich vorhin schon sagte, der hat 248, hat mit Abstand die meisten Feldtore, 223, das sind 50 mehr als der nächste Nikola Bielik mit 173.
Irgendwann auch, als gar nichts mehr ging, bei Ekberg die 7 Meter übernommen.
Hat auch, gut, es waren am Ende 9, aber 9 verwandelte 7 Meter. Hat eigentlich ja, und das ist auch etwas, was glaube ich, was die Mannschaft schätzt, oder kann ich mir vorstellen, dass die es schätzt, hat eigentlich ein sehr ruhiges, zurückgenommenes, bescheidenes Naturell, hat aber irgendwie so eine Fähigkeit, nicht durch laute Ansagen oder Worte mitzureißen, sondern einfach durch seine Taten. Der hat so einige wenige Aktionen und du hast das Gefühl, dass er die Mannschaft so mitreißen kann. Und
das war eine Qualität, die lange fehlte und dann jetzt in den letzten Wochen der Saison. Mhm. Dann
ist nicht umsonst in der Bundesliga ein Kandidat für den MVP-Award gewesen und hat mich in dieser Saison auch in seinem Umgang mit Krisen und in seiner, ja, in dieser authentischen Zerknirschtheit, die er dann ja schon auch hatte, hat er mich extrem beeindruckt. Ich finde es auch, so wie man hört, sehr beeindruckend, dass ein junger Mann in dem Alter auf seine ersten Olympischen Spiele verzichtet, weil er sich operieren lassen muss. Das geht auch anders, das wissen wir.
Also um dem Verein früher wieder zur Verfügung
Verein,
zu stehen.
Genau, um früher wieder da zu sein. Das wird sicherlich schmerzen, wenn er die Spiele dann am Fernsehschirm verfolgt. Schweden ist ja auch ein Kandidat für die Medaillenränge. Also das alles als Paket hat bei mir zu dieser Wahl geführt.
Und in mein Patrick Wienzek-Paket zählt nicht nur seine, wie ich finde, mit am größten vorhandene Konstanz auf dem Feld in dieser Saison, und zwar in Angriff wie in Abwehr. Er hat von den 3 Kreisläufern die beste Wurfquote und über seine Rolle im Innenblock müssen wir auch nicht sprechen. Und seine Rolle als Emotional Leader in eben diesen Wundersituationen oder in, aber auch in den Spielen, die eben ja, so die klassische Brot- und Butterspiele sind, wo es eben kein Wunder zu holen gibt. Ich finde, da ist er immer noch derjenige, der ein sehr feines Gespür sowohl fürs Publikum als auch für die Mannschaft hat, wann das dann nochmal, und du weißt immer, wenn die klassische Wienzeck-Ruderarmbewegung kommt, dann passiert auch erstmal was. Also vielleicht manchmal auch punktuell, das kann er natürlich auch nicht immer.
Die kam noch 5 Minuten, glaube ich, gegen Barcelona, ne?
Ja, genau.
Da war es aber auch alles noch
da war, ja, richtig, da hätte man noch, aber klappt dann halt nicht immer. Und dazu finde ich einfach, ist der, glaube ich, auch innerhalb der Mannschaft so ein Kümmerer mit einem Blick für jeden, vielleicht auch so eine Art Brücke zwischen den Spielergenerationen. Der hat einfach ganz viel Empathie und Verständnis und den Blick fürs große Ganze. Und ich glaube, das ist was, das einem Verein in der aktuellen Lage extrem hilft. Und dann hat er halt auch noch ein gutes Gespür und einen guten Draht zu den Fans. Ich fand das sehr bezeichnend jetzt beim Saisonausklang in der Forstbaumschule, als die Mannschaft direkt vom Flughafen kam aus Köln und dann da immerhin 100 Anhängerinnen und Anhänger an einem Montagvormittag sitzen, ist es ja häufig so, dass wenn es dann da auch ein bisschen voller ist, weil es irgendwie noch Pokale gibt, die man bestaunen kann und alles man mit die Saison ja erfolgreicher bestritten hat, dass dann die Mannschaft irgendwann reingeht und im reservierten Bereich dann da tafelt und isst mit den Familien und dann haben die Fans da mal eine Stunde nicht so viel von diesen Spielern und dieses Mal war es eben so, also Patrick war jetzt der Erste, den ich da gesehen habe, der sich seinen Teller von drin geschnappt hat und dann sich einfach draußen in den Biergarten zu den Fans gesetzt hat. Und
Eduardo war auch sehr früh draußen.
Genau, also und Rune Damke und Domagoj Duvniak waren auch dabei und irgendwann ja auch die ganze Mannschaft, aber ich habe den der Impuls kam aus jeden Fall aus dieser Riege Wincek, Damke, Duvniak und das ist, glaube ich, genau das, was die Fans nach so einer Saison dann auch zu schätzen wissen und eben auch in solchen Situationen dann mit denen da nicht nur scherzen können, sondern da ist schon auch die eine oder andere kritische Analyse gefallen, glaube ich. Und diese Nähe dazu, ich glaube, das ist was, wovon der THW wirklich extrem lebt und er verkörpert es wie kein Zweiter. Also er ist für mich so richtig, dass so eine Person, die in der Situation jetzt gerade auf dem Feld und auch daneben eine Stabilität ausstrahlt und ja auch der redet ja auch nicht schön. Wir haben ja auch mit ihm hier im Podcast gesprochen. Der ist ja einfach offen, ehrlich, greifbar.
Und wenn wir eben über Erik Johansson,
sehr guter Handballer,
über Erik Johansson naturell gesprochen haben, dann kommen wir auch bei Patrick Wienzek jetzt wieder zum Naturell, wenn man sich mit dem etwas länger beschäftigt und seine Herkunft kennt aus dem Ruhrpott und dieses Bodenständige, was auch wirklich nicht nur Klischee ist, sondern bei ihm einfach auch gelebt wird, wenn man auch erlebt, was für ein Familienmensch der ist, wie er mit seinen Kindern ist, dann passt das einfach. Und ich glaube, das ist für ihn auch nichts, wozu er sich irgendwie aufraffen muss oder wozu er sich zwingen muss, sondern diese Einheit mit den Fans, ich glaube, die ist für den wirklich auch sehr selbstverständlich.
Ein richtiger Kapitän, der jetzt zur Kieler Woche sein Boot flott macht.
Genau.
Ein richtiger Kieler Kapitän.
Ja.
Also mein Zebra der Saison. Und damit sind wir schon bei der Glaskugel. Die ist momentan ein bisschen schwer zu polieren, also meine ist recht trüb. Das ist nämlich auch neu, die Saison ist vorbei und es ist nicht klar, mit welchem Personal in die nächste gestartet wird.
Eigentlich ja schon. Also,
aber es wurden personelle Veränderungen angekündigt, aber noch nicht ausgeführt und momentan scheint ja nichts ausgeschlossen. Es gibt 3 Szenarien, Veränderungen im Kader, Veränderungen auf der Trainerposition oder sogar komplett in der sportlichen Führung. Ich habe den Eindruck, es ist nichts ausgeschlossen. Es wird viel diskutiert, es wurde angekündigt, alles wird auf den Prüfstand gestellt.
Der Trainer hat selbst gesagt, es muss viel gearbeitet werden, sowohl am Mindset als auch an den personellen Strukturen. Aber alles, was gesagt wurde, lässt auch Spielraum für alle möglichen Spekulationen. Ich würde mal anfangen, da wo wir eben waren. Und die Frage stellen, braucht es in der Mannschaft eine noch weitere radikale Veränderung oder reicht vielleicht nur ein Punkt? Nochmal zur Vollständigkeit, also es kommen ja 2 neue Rechtsaußen mit Lukas Zerbe aus Lemgo und dem ungarischen Nationalspieler Bence Imre, der übrigens auch für Olympia nominiert ist. Und ein Halbrechter mit Emil Madsen, mit dem dänischen Nationalspieler, der übrigens nicht für Olympia nominiert ist.
Das Schicksal des Dänen.
Ja, das ist aber auch wirklich unfair, ne? Wenn du in Dänemark ein guter Handballer bist, dann ist der Weg sehr weit, um in die Nationalmannschaft zu kommen. Ich hatte ja eben schon mal angedeutet, dass ich glaube, dass ein etablierter Mittelmann, der ins System passt, welches System am Ende auch immer dabei rauskommen soll, dass der viele Probleme auf einmal lösen würde, nämlich, dass nicht all die Verantwortung auf Elias Elefsen Aschipagötu lasten muss, der sich dann als sehr, sehr junger Spieler ja nächste Saison immer noch besser entfalten kann und vielleicht seine Stärken auch besser einbringen kann, wenn er nicht immer unter diesem Verantwortungsdruck steht. Gleichzeitig fände ich es einfach grandios, wenn Nikola Bilic seine Stärken da einbringen könnte, wo er sie am meisten hat, nämlich im linken Rückraum.
Und dann hast du mit Nikola Bilic und Erik Johansson zweimal Weltklasse im linken Rückraum.
Mhm. Hättest Spielmacher X plus Elias Ellison Aschipagötu plus noch die Mentorenrolle und punktuelle Erfahrung auf der Position von Domagoj Duvnjak, der ja auch noch ein Jahr da bleibt. Mhm. Hättest mit Harald Reinkind und Emil Madsen zweimal Weltklasse im rechten Rückraum. Emil Madsen hat in der vorletzten, also nicht in dieser, sondern in der letzten Saison, war er Torschützenkönig der Champions League, war Torschützenkönig der dänischen Liga, war dieses Jahr wieder Torschützenkönig der dänischen Liga, hat dieses Jahr in Dänemark 231 Tore geworfen. Also
für mein Gefühl ruht schon relativ viel große Hoffnung jetzt gerade auf diesem armen jungen Emil Madsen, der auch seine erste Bundesliga-Saison spielen wird. Wenn man sich überlegt, dass Harald Reinkind mit seiner Achillessehne momentan am Rumdoktern ist und da Schmerzen hatte und auch sieht, wie seine Leistung gerade auch in der Rückrunde darunter gelitten hat, finde ich das auch einigermaßen heikel, aber gut. Irgendwas ist immer. Und es kann ja auch sein, dass Emil Madsen eine erste Saison in der Bundesliga spielt, wie Erik Johansson das letztes Jahr gemacht hat. Also diese Rückraumrechnung geht natürlich in dem Moment in Sachen Kaderplätzen auf, wenn man vielleicht davon ausgeht, dass ein Kai Valinius am Ende nicht noch eine dritte Saisonchance bekommt. Mhm. Das täte mir persönlich extrem leid, aber tatsächlich fällt es mir schwer, jetzt Gründe zu sehen, aus denen das nächstes Jahr besser werden sollte.
Ja, aber ich meine damit eben, dass ein Mittelmann ein Dominostein wäre, der gute Folgewirkungen nach sich zieht, ohne dass man gleich den ganzen Kader umkrempeln muss. Und dann, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber dann natürlich ist auch noch ein offenes Fragezeichen die Torhüterposition.
Das ist für mich eigentlich auch das Entscheidende. Also, wenn die Erzählung letztes Jahr war, wir vertrauen unseren beiden Torhütern, dass das reicht, ist das ganz offensichtlich widerlegt worden. Und wenn du dann in die nächste Saison gehst, in der du möglichst schnell dann doch wieder auf die Champions-League-Plätze kommen möchtest, du siehst die Konkurrenz, du siehst die Torhüterzahlen dieser Saison und du siehst auch einfach die Wichtigkeit, die Torhüter in diesem Spiel haben, inzwischen. Also das ist ja, die können ja wirklich Spiele alleine gewinnen. Und du willst ein Zeichen setzen, dass du mit Änderungen im Kader, dass das ausreicht, um nächste Saison wieder um die eigentlichen Ambitionen mitzuspielen, dann brauchst du einen neuen Torwart. Genau. Und zwar einen guten, großen Namen. Also da musst du wirklich ein Zeichen setzen.
Und du hast ja schon einen, 2025
die hat
kommt
zu spät, ne? Ja.
Gonzalo Perez de Vargas und ich bin mir auch sehr, sehr, sehr sicher, dass der THW dabei ist, zu versuchen, ihn früher nach Kiel zu lotsen. Zumal Perez de Vargas in Barcelona mit Emil Nielsen ja auch jemand hat, der, wie man jetzt beim Final Four gesehen hat, der auch ihm ein bisschen dort den Rang abgelaufen hat, beziehungsweise er ein bisschen so vielleicht in Ungnade gefallen ist, weil er seinen Wechsel schon angekündigt hat.
Das hat, glaube ich, nicht zwingend was mit Leistung zu tun, auch wenn Emil Nielsen natürlich auch manchmal alles überstrahlt. Aber ich glaube, da denkt man dann auch pragmatisch und perspektivisch und sagt, ja gut, dann kann er den jetzt auch schon immer spielen.
Und Gerüchten zufolge ist aber Gonzalo Pérez de Vargas noch nicht so richtig begeistert davon, ein Jahr früher nach Kiel zu kommen.
League zu spielen?
Ich weiß nicht, ob die European League damit was zu tun hat oder keine Ahnung. Insofern.
Und das würde natürlich auch den ein oder anderen Cent kosten.
THW-Style wäre natürlich, einen ohnehin bestehenden Transfer vorzuziehen, weil du dann an deinen Zukunftsplanungen nicht rumdoktern musst und weil du dann keine Übergangsnotlösung bräuchtest, jemand, der vielleicht nur für ein Jahr kommt. Natürlich könntest du jetzt auch gucken, dass du die zweite Position neben Pérez de Vargas schon jetzt besetzt, auch nachhaltig für die Zukunft, und dann mit dem plus Mirkwa oder plus Bellasen in die neue Saison geht, aber irgendwas muss passieren.
Ja.
Und das, die Torhüterposition ist ja erfahrungsgemäß immer die schwerste auf dem Markt.
Ja, und wenn man jetzt, ich meine, in Köln hört man ja auch immer viel Gerüchte, Küche brodeln. Und was ich daraus gehört habe bisher, ist, dass es tatsächlich nicht wirklich realistisch ist, dass Pérez de Vargas ein Jahr früher kommt. Mhm. Und ja gut, aber man weiß ja nie.
Aber du hast ja auch noch andere Szenarien eben in den Raum gestellt. Was ist denn deine Meinung dazu, ob sich auch auf der Kommandobrücke was ändern muss oder sollte? Oder was hast du für Sensoren oder was sagen deine Sensoren?
Also es ist natürlich, wenn es darum geht, ein Zeichen zu setzen an die Mannschaft, an potenzielle Neuzugänge, an die Fans natürlich, aber auch an Sponsoren und Partner, die wahrscheinlich nach dieser Saison auch eher ungeduldig werden, ist es immer.
Kurzer Einschub, in einem Jahr, in dem nach dem Sommer in Kiel mit Holstein Kiel ein Fußball-Erstligist spielt.
Exakt.
Was den Sponsorenmarkt und die ganze wirtschaftliche Situation für einen Handball-Erstligisten auch nicht einfacher machen wird.
Also das Timing für diese aktuelle Situation des THW Kiel ist tatsächlich maximal unglücklich.
Ja.
Da ist es natürlich immer das einfachste Zeichen, einen Trainerwechsel vorzunehmen. Ich finde, dass das aber auch mit großen Risiken verbunden ist. Und es ist auch ein bisschen unfair und kurz gegriffen, weil wir ja gerade auch schon einiges in Sachen Kaderplanung besprochen haben, was auch nicht optimal gelaufen ist in der Retrospektive. Philipp Hiecher hat in seinen ersten 4 Jahren als Cheftrainer 5 Titel geholt. Ich finde, das darf man nicht vergessen. Und er steht halt auch nicht alleine für das, was der THW spielt und ist und macht. Und es ist auch immer eine Frage der Alternativen. Also du kannst natürlich, wenn du in der sportlichen Leitung was verändern möchtest, auch viel kaputt machen. Und das in einem Sommer, der für die Vorbereitung kurz ist.
Ja, die Frage der Alternativen soll aber jetzt ja wahrscheinlich nicht meinen, da ist kein besserer, darum müssen wir weitermachen, so wie es ist, notgedrungen, sondern ich finde, da mischt sich auch mit rein, dass Handball ist ja nicht Fußball und beim Handball ist Kontinuität ein viel höheres Gut auf dieser Position und du hast die 5 Titel angesprochen. Die Defizite, die wir eben in der Kaderplanung oder im Kader angesprochen haben, haben Viktor Szilágyi und Philipp Hiecher ja gemeinsam zu verantworten. Hm. Die sind sehr eng in den Planungen miteinander und ich finde es muss dann eigentlich auch mit eingepreist sein, dass so ein Duo die Chance bekommt, es besser zu machen oder ja. diese Dellen wieder zu glätten für die nächste Saison. Und wenn man dann sieht, es funktioniert nicht, dann kann man theoretisch ja immer noch handeln.
Genau, also es ist ja letztendlich auch eine Frage, traut man der sportlichen Führung, und da würde ich die beiden auch immer als Duo bezeichnen oder betrachten, zu ein zukunftsfähiges Konzept zu haben, Spieler zu entwickeln in Richtung Gicher, eine Kaderplanung, die ja auch, das muss man auch immer noch mal im Hinterkopf haben, das hat sich echt abgenutzt, aber es ist schon wirklich ein Punkt, reaktiv wurde durch die Abgänge von Sargosen und Landin. Das ist zwar jetzt auch schon eine Weile her und bekannt gewesen und alles, aber ja, wir haben von Sekunde 1 gewusst, wie hart diese Einschnitte werden.
Das ist so wie so eine Druckwelle, die hält aber eben immer noch an, weil du daraus so viele Dominoeffekte hattest und so sehr reagieren musstest. Und insbesondere die Torhüterposition dadurch zur offenen Flanke wurde, weil Niklas Landin ja einfach ein wichtiger Baustein für die Zukunft war.
Ja. Und das meine ich, wenn ich denke, es ist so, also klar, jetzt in der Retrospektive kann man wirklich einiges benennen, was nicht gut gelöst wurde oder aber was man halt auch nicht immer ursprünglich wissen konnte. Und also ich bin heilfroh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss, weil natürlich hat man einen Zeitdruck, weil wenn man sich jetzt dafür entscheidet, nur im Kader Veränderungen vorzunehmen, personeller Art, und dann läuft die nächste Saison nicht gut an, dann musst du vielleicht sogar unter der Saison reagieren. Das will man ja eigentlich auch nicht. Oder man nimmt in Kauf, dass die Rückkehr in die Champions League noch länger dauert. Und was macht das dann mit der wirtschaftlichen Lage des Vereins? Was macht das mit dem Standing in der Stadt? Das sind alles Fragen, die müssen damit reinspielen. Die Frage ist jetzt halt ein bisschen, ja, und wie gesagt, ich finde auch so ein Olympia-Jahr mit wenig Vorbereitungszeit mit der ganzen Mannschaft.
Ja, es ist alles maximal unglücklich.
Es ist echt, also.
Und was ich eben meinte, also Niklas Landin hat sozusagen diese Druckwelle ausgelöst, aber innerhalb der Druckwelle, die dann kam, wurden meiner Meinung nach eben Fehler gemacht. Ja. Also wir haben über Vincent Gérard schon gesprochen. Unserem Vernehmen nach hätte der THW, und ich möchte jetzt nicht an unsere Wette erinnern, wir haben ja mal gewettet, wer wird der neue Torwart des THW Kiel, aber dem Vernehmen nach hätte der THW Kiel Viktor Gisli Hallgrímsson aus Nantes bekommen können, hat dann, ich weiß nicht, das entzieht sich wirklich meiner Kenntnis, ob der THW gezögert hat, ob es eine Preisfrage war oder ob der Torhüter am Ende nicht wollte, aber es hat wohl Punkte gegeben, wo er ihn hätte bekommen können und der geht jetzt offensichtlich nach Plotzk, um dann irgendwie weiter nach Barcelona abzubiegen und also diese Torhüterposition da, wir wissen, wir sind ja nicht dabei, wir wissen nicht, wo immer so diese kleinen Weichen oder Abzweigungen sind, die falsch genommen wurden, aber am Ende war das eben etwas, was in dieser Saison auch zu dem schlechten Abschneiden beigetragen hat. Und da ist jetzt, kommt alles in die Verlosung. Also wo braucht man jemanden, aber welches Geld hat man auch überhaupt, um jemanden zu bezahlen? Wir reden hier so frei über einen Trainerwechsel. Es ist ja auch eine finanzielle Frage. Das gehört bei solchen Entscheidungen sowohl bei Trainern als auch bei Spielern immer mit dazu. Also nehmen wir gerade das jüngste Beispiel, SG Flensburg-Handewitt. Die haben sehr, sehr lange noch für Mike Machulla bezahlt, obwohl er schon längst abgelöst worden war. Und das in dieser Gemengelage mit Holstein Kiel, mit der geringen Vorbereitungszeit. Normalerweise wünscht man sich ja immer für ein Olympiajahr ein sehr festes, homogenes Gefüge, in dem es auch verkraftbar ist, wenn die Spieler sehr wenig Vorbereitungszeit haben. Und unter Umständen wird dieses Jahr eben das Gegenteil der Fall sein. Das ist riskant.
Das ist total riskant. Ich bin echt froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Und ich muss auch ehrlich sagen, vor der Saison, als wir da im Trainingslager saßen und dann habe ich schon auch geglaubt, dass man mit der Mannschaft so erfolgreich sein kann oder mit dem Plan, wie er stand. Deswegen, ich finde, es ist, auf der Torwartposition waren die Zweifel angebracht und waren ja auch laut. Die hat man vielleicht auch aus taktischen Gründen ein bisschen öffentlich zur Seite gewischt.
Aber man hätte sich einen doppelten Boden erhalten können, indem man Gérard behalten hätte.
Definitiv. Also auch die Ablösen, die man da bezahlt hat, wo du die Finanzen ansprichst. Ne? Also für Gérard hat man bezahlt, für Valinius hat man bezahlt, für Gurbindo hat man bezahlt. Und was hatte man am Ende von denen bisher? Also das sind natürlich, aber wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Ich finde, das ist schon auch, wie du sagst, richtig, Menschen immer die Chance zu geben, Dinge auch wieder auszubügeln. Die Frage ist jetzt halt wahrscheinlich am Ende auch wirklich, wie viel Geduld Partnersponsoren signalisieren und wie groß da der Druck wird.
Partnersponsoren und auch in erster Linie der Aufsichtsrat, der entscheiden muss.
Der muss ja entscheiden, aber der wird da ja solche Faktoren mit einbeziehen, nehme ich an.
Ich glaube immer noch an Karl Valinius. Das möchte ich hier an dieser Stelle einmal öffentlich gesagt haben.
Ich auch ganz doll. Ich weiß nur nicht, ob in dieser Konstellation. Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend und es bleibt ein bisschen für mich alleine spannend. Das können wir ja jetzt auch noch einmal hier öffentlich sagen. Mach du mal, denn...
Wollen wir jetzt in die Gerüchteküche?
Genau, wir gehen jetzt in die Gerüchteküche.
Obwohl wir schon fast drin waren, ne? Mhm. Aber zum ersten Mal können wir in diesem Podcast ein Gerücht bestätigen. Das war meine letzte Saison als K1-Reporterin für den THW Kiel.
Merle hört auf, verlässt uns. Es ist ihre letzte Saison gewesen und es ist auch ihr letzter Podcast gewesen.
Mhm.
Und dafür habe ich ein Geschenk mitgebracht.
Was? Oh.
Es ist eingewickelt in schwarzes THW Kiel Geschenkpapier.
Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und es hat ein schwarz-weißes ein schwarz-weißes Band quasi. Es ist ein echtes Zebra-Geschenk. Und es ist auch noch ein bisschen Gold dabei. Das Logo ist Gold.
Und ich hatte, du wirst gleich sehen, was es ist, ich hatte auf eine noch bessere Gelegenheit in diesem Podcast gehofft, aber du hast dieses Mal keine Zahlen durcheinander gebracht.
Ich glaube, ich habe gesagt, dass Elias Ellefsener Schipper Goethe noch nicht geboren war, als der THW Kiel das letzte Mal 21 Minuspunkte hatte. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, könnte es sein, dass
okay,
der
das habe ich jetzt noch nicht nachgeprüft. Ich hoffe, du weißt, wer das ist.
Es ist ein lila Vampir mit grünem
okay,
Cape und hat irgendwas mit Zahlen zu tun.
Es ist Graf Zahl
deswegen,
aus der Sesamstraße.
Guck mal, und Graf, meine Zahlenkenntnis ist,
aber das ist,
ich bin immer so weit weg von Zahlen, dass ich nicht mal Graf Zahl verstehe.
Wahrscheinlich wurde die Sesamstraße in deiner Kindheit auch nur noch auf YouTube gezeigt und nicht mehr im linearen Fernsehen.
Das stimmt nicht, aber ich bin tatsächlich weitestgehend ohne Fernseher aufgewachsen.
Das ist auf jeden Fall Graf Zahl, der dich auf deinem weiteren Weg begleiten soll, damit du weniger holprige Zahlenwege durchschreiten musst.
Du weißt, dass wenn das nicht klappt, jetzt offiziell du schuld bist, ne, weil Graf Zahl nicht geliefert hat. Aber vielen herzlichen Dank.
Graf Zahl hat Millionen von Kindern auf der ganzen Welt das Zählen beigebracht. Das wird er auch bei dir schaffen.
Okay, ja. Ganz hervorragend. Das ist großartig. Ich glaube an Graf Zahl, so wie du an Calvalinius glaubst.
Sehr gut.
Dankeschön.
Damit verabschieden wir uns dann jetzt in die Sommerpause. Die nächste Folge wird erst am 13. August aufgenommen. Dann leider ohne Merle. Schniff.
Auch wir werden uns personell verändern.
Mhm. Denn der Trainingsauftakt ist erst für den 22. Juli geplant. Denn es finden ja auch noch Olympische Spiele in Paris statt, vom 26. Juli bis zum 11. August, wo meinen Recherchen nach 8 Spieler des THW Kiel am Start sein werden, nämlich Rune Dahmke für Deutschland, der jetzt auch im 17-köpfigen Aufgebot von Alfred Gislason ist. Domagoj Duvnjak für Kroatien und Calvalinius für Schweden, die sind in Gruppe A gemeinsam. Magnus Landin für Dänemark, Harald Reinkind und Petter Överby für Norwegen, Wenzel Imre für Ungarn und Samir Belhassen vielleicht für Frankreich, da wird es noch einen Torwart treffen, der nicht mitkommt. Die messen sich in Gruppe B und dann wird das eine Weile dauern, bis dann im August ist so richtig wieder mit der ganzen Mannschaft, wer auch immer dann dazugehören wird oder noch darf, bis sie dann wieder gemeinsam trainieren und dann ja auch Mitte August noch das Abschiedsspiel für Niklas Ekberg und Steffen Weinhold auf dem Programm steht.
Am 16. August, sagt Graf Zahl.
Graf Zahl sagt am 16. August, das stimmt. Und am 17. August geht es dann nämlich ins Trainingslager in Graz. Das war zum Abschluss eine richtige Zahl. Sehr gut.
Jetzt, wo Graf Zahl bei mir ist, kann nichts mehr schief gehen.
Mhm. Ansonsten verweisen wir wie immer gerne auf unseren Newsletter Schwarz auf Weiß, das THW-Update, jeden Donnerstag um 15 Uhr. Und bei Fragen und Anregungen, guten Wünschen für Merle oder Kritik, gibt es die Möglichkeit, uns an sportredaktion@kieler-nachrichten.de zu schreiben. Du hast das letzte Wort, Merle.
Ich freue mich, dass wir diesen Podcast zusammen gestartet haben.
Ich auch.
Werde natürlich weiterhören und auch das ein oder andere THW-Spiel weitergucken. Fleißig lesen und das Ganze weiterverfolgen. Und ja, wünsche allen einen schönen Sommer. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
Dir alles Gute, Merle. Und an alle Fans da draußen auch einen schönen Sommer von mir. Und wir sehen und hören uns. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.